Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Ich bin Scarlett und dieses Mal habe ich das Thema Klimaanpassung mit im Gepäck unter dem neuen Ausgabentitel Extrem, das neue Normal. Was können Kommunen und Länder tun, um für Extremwetter wie Starkregen und extreme Hitze gewappnet zu sein? Und was können wir selber für unsere Wohnsituation und für unsere Umgebung tun? Diese Fragen versuchen wir heute und natürlich auch im Laufe unserer Ausgabe ein bisschen zu beantworten. Und für den Einstieg habe ich mir jetzt unseren Katastrophenschutzexperten Bennett Biskup-Klavon eingeladen. Hi Bennett, schön, dass du heute dir für uns Zeit genommen hast.
Hallo Scarlett.
Jetzt vor kurzem am 14. Juli hat sich die Ahrtalflut zum vierten Mal gejährt. Was sind denn im Katastrophenschutzbereich so die größten Lehren, die aus dieser Lage gezogen werden konnten?
Eine der wohl größten Lehren hat man wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz gezogen. Schließlich war das Bundesland ja da am stärksten betroffen. Dort hat man das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz gegründet, welches Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen hat. Das Amt soll da die Kompetenz im Katastrophenschutz bündeln. Und im Gespräch hat mir der Präsident René Schubert gesagt, dass die A-Katastrophe die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes dort erheblich intensiviert hätten. Aber wie immer setzt die Katastrophendemenz schon früh ein. Vieles wurde, was man sich damals danach vorgenommen hat, schon wieder fallen gelassen und vergessen.
Das ist ja eigentlich nicht ganz so Sinn der Sache. Aber man wird sehen, was sich daraus dann jetzt ergibt, im Zweifel. Und wenn man so ganz allgemein über Klimaanpassung nachdenkt, wird das natürlich gerade gemacht, um solchen Katastrophen möglichst vorzubeugen und die gar nicht erst so schlimm werden zu lassen. Aber solche Maßnahmen haben ja auch in der Regel noch einen positiven, schönen Effekt für Umwelt und Klima allgemein. Wenn du dir persönlich jetzt eine Maßnahme aussuchen dürftest, welche wäre das und warum findest du die am wirksamsten?
Ja, eine einzelne Maßnahme zur Klimaanpassung zu wählen, ist wenig zielführend. Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Maßnahmen, die eine gute Anpassung ausmacht. Schließlich muss man sich ja nicht nur vor einem Wetterextrem wappnen, die durch den Klimawandel ausgelöst wird, sondern vor vielen, die man angehen will. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich das Konzept der Schwammstadt wählen, welches mehrere Probleme gleichzeitig angeht. Dabei werden Flächen geschaffen, die Wasser aufnehmen und das Wasser auch nicht einfach versickern lassen. Dadurch kann zum Beispiel bei Starkregen der Niederschlag besser aufgenommen werden und gehalten. Und bei Hitzeperioden verdunstet das Wasser, was die Lufttemperatur senkt. Und der Umwelt wird durch die vielen Grünanlagen auch noch was Gutes getan.
Das klingt schon mal nach einem schönen Rundumpaket. Natürlich muss man auch andere Maßnahmen bedenken und alles Mögliche anpassen. Schließlich haben wir auch sehr lange gelebt, ohne irgendwas dafür zu tun quasi oder sehr wenig zumindest. Und dementsprechend muss man jetzt natürlich auch ein bisschen mehr tun. Aber auch hier hören wir gleich noch ein bisschen mehr dazu. Vielen Dank, Bennett, für deine Expertise.
Bitte, Scarlett.
Ja, und dass es immer häufiger Extremwetterlagen gibt, das hört man immer wieder. Jetzt allein schon im vergangenen Jahr gab es Hochwasser in Sachsen-Anhalt, Starkregen in Hamburg oder jetzt eben dieses Jahr die Extremhitze, die zum Beispiel auch in Nürnberg besonders zugeschlagen hat. Und wir haben uns gefragt, wie man solche Phänomene erforscht und was die Länder so machen, um Kommunen die Tools an die Hand zu geben, um sich eben selbst helfen zu können. Und dazu habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Dr. Heike Hübener, Meteorologin im Team des Fachzentrums Klimawandel und Anpassung in Hessen. Das Fachzentrum gehört zum Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und ist in erster Linie eine Beratungseinrichtung. Hallo Heike, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, hallo Scarlett, ich freue mich auch.
Wir starten einfach mal rein. Wenn du dem Klimawandel in Hessen ein Geräusch zuordnen müsstest, was wäre das denn dann?
Also als Geräusch, glaube ich, wäre das Einfachste, was das so ein bisschen symbolisiert, Starkregen. Also richtig so, wenn es so schüttet wie aus Eimern.
Also ja, ich glaube, in meiner Zeit als Studentin in Gießen habe ich das auch schon mal erlebt. Da war das zwar noch gar nicht so arg Thema, der Klimawandel, so ganz allgemein in der Gesellschaft. Aber ich kann mich daran erinnern, wir waren irgendwie bei Kollegen und wir haben irgendwas gespielt. Und irgendwann sind wir dann rausgegangen und wollten halt nach Hause fahren. Und da war alles überschwemmt und die Straße stand komplett unter Wasser. Und ich habe mir...
Lass mich raten.
Ja.
Lass mich raten, es war im Sommer.
Ja. Das war im Sommer und ich habe mich schon gefragt, shit, wie soll ich denn jetzt nach Hause kommen? Die Busse fahren bestimmt nicht mehr.
Also normalerweise reicht es 5 Minuten zu warten. Starkregen kommt nicht nur durch den Klimawandel, sondern den hat es schon immer gegeben und zwar typischerweise wirklich im Sommer. Mhm. Und dann wartet man einen Moment und dann wird es ein bisschen weniger, dann kommt vielleicht nochmal so ein Guss, aber irgendwie der beste Rat ist immer, warten, bis es weniger wird. Also normalerweise dauert der halt wirklich nicht lang, so ein Starkregen. Aber der kann halt so heftig werden, dass Wasser zusammenläuft und das stellt dann das Problem dar. Also wir hatten im August letzten Jahres so eine Situation in Nordhessen, in Trendelburg-Gotzbüren. Da ist halt so ein riesiger Starkregen runtergekommen und das Problem ist, dass das in einem relativ schmalen Tal liegt und dann Wasser aus der Umgegend da zusammenläuft, in diesem engen Tal zu einer ganz hohen Welle wird und dann richtig verheerende Schäden anrichten kann, einfach weil unten im Tal bei uns ganz typischerweise in Hessen einfach auch die Dörfer gebaut sind.
Ja. Ja, so ungefähr war das dann auch in Gießen. Also da waren, glaube ich, auch wirklich Autos, die vollgelaufen sind, so hoch stand das Wasser.
Ja, das ist ganz typisch. Und da können auch Unterführungen volllaufen. Das kann furchtbar gefährlich werden. Da können wirklich Menschen auch sterben, entweder in Autos oder leider sterben manchmal Menschen wirklich im Keller, weil sie dann womöglich noch versuchen, irgendwas zu retten, was im Keller liegt. Und schon wenn das Wasser nur kniehoch steht, ist der Wasserdruck so groß, dass man eine Tür nach außen nicht mehr aufkriegt.
Oh.
Also das ist wirklich super gefährlich.
Ja, muss man drauf aufpassen.
Ja.
Ja, wir haben jetzt schon gehört, du beschäftigst dich eben mit dem, oder unter anderem auch mit dem Klimawandel in Hessen. Gibt es denn einen Ort in Hessen, der für dich das Klimadrama besonders gut erzählt? Also du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, aber gibt es vielleicht noch einen anderen Ort?
Ja, also für Starkregen würde ich wirklich dieses Beispiel nehmen, aber der Klimawandel hat ja noch andere Folgen und ganz besonders natürlich Hitze. Und als Hitze-Hotspot nehme ich jetzt wirklich mal das Rhein-Main-Gebiet und wir gehen jetzt einfach mal nach Frankfurt und wir gehen mal mitten nach Frankfurt auf die Hauptwache. Mhm. Das ist ein Platz, da stehen, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Bäume stehen, aber wenn, dann sind es nicht viele. Das ist alles rundrum komplett versiegelt. Die Hitze staut sich da, da sind Gebäude drumherum. Und wenn dann so eine Hitzewelle ist wie letzten Monat, dann kannst du da auf dem Pflaster Spiegeleier backen. Also wirklich große, große Belastung durch Hitze. Und das kann man noch ganz witzig finden, wenn man hitzefrei hat und ins Schwimmbad gehen kann. Aber wir wissen inzwischen, dass tatsächlich viele Menschen aufgrund der Hitze sterben, weil die Hitze eben dazu führt, dass der Kreislauf belastet wird und so weiter. Man schwitzt ganz furchtbar und gerade eben Leute, die geschwächt sind, ältere Leute, aber auch Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder, Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, zum Beispiel Kreislauferkrankungen oder sowas, ja, wo diese Belastung dann einfach zu viel wird. Und ja, da sterben auch bei uns in Hessen heute schon Menschen an dieser Hitze, die eine Folge des Klimawandels ist.
Ja, und Stichwort Klimawandel, genau damit beschäftigt sich ja das Fachzentrum. Was genau macht denn das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung?
Also unsere Aufgaben sind in erster Linie Informationen über den Klimawandel in Hessen zusammenzutragen, also alles, was es schon an Informationen gibt, zu sammeln, aufzubereiten und auch bereitzustellen. Mhm. Und dann aber zum Teil eben auch da, wo noch Untersuchungen nötig sind, da machen wir zum Teil Forschungsprojekte und erforschen eben oder lassen Universitäten erforschen, welche Folgen der Klimawandel zum Beispiel hat und wie man sich an den Klimawandel anpassen kann.
Und was ergibt sich dann im Endeffekt für ein Produkt daraus quasi? Also ich meine, ihr tragt da jede Menge Informationen zusammen und was ist dann quasi das Ergebnis?
Das kann ziemlich unterschiedlich sein. Es kommt immer darauf an, zu welchem Thema. Also wir haben auf der einen Seite natürlich auf unserer Webseite die Informationen zum Klimawandel und zwar sowohl Vergangenheit als auch mögliche Zukunft. Also wie würde das Klimawandel in Hessen sich weiterentwickeln, je nachdem, wie die Treibhausgasemissionen weitergehen. Dann haben wir Informationen, wie sich das auf die Natur auswirkt, wie sich das in Städten auswirkt. Wir haben eine Hitzekarte für Hessen, wo also für ganz Hessen, für alle Kommunen richtig hoch aufgelöst zu sehen ist, wo die Hitze-Hotspots in den einzelnen Kommunen sind, sowas wie die Hauptwache. Wir haben Starkregeninformationen, also zum Beispiel die sogenannten kommunalen Fließfahrtkarten, wo man für jede Kommune in Hessen sehen kann, wo würde denn, wenn es hier ein Starkregenereignis gäbe, das Wasser langlaufen, wenn es einfach oberflächlich abfließt, also gar nicht erst versickert, auch gar nicht in die Kanalisation kommt, weil es einfach so viel und so schnell ist, dass es durch die Straßen und eben oberflächlich abläuft. Wir haben aber auch eine ganze Menge an Online-Tools, die sich vor allen Dingen an Kommunen richten. Das sind halt unsere Hauptzielgruppe für unsere Produkte. Und da gibt es dann zum Beispiel so einen Online-Selbstfragebogen, wo Kommunen eben selber durch dieses Formular durchgehen können und dann, wenn sie das selber beantworten, eben rausfinden können, okay, wo liegen unsere Probleme? Haben wir mehr Probleme mit Hitze, mehr Probleme mit Starkregen? Was ist bei der Größe unserer Kommune eine geeignete Maßnahme vielleicht an dieser Stelle oder an jener Stelle? Wir haben eine ganze Reihe von Online-Seminaren, also ziemliche Bandbreite. Und wir müssen das Ministerium beraten. Also wir beraten natürlich die Hessische Landesverwaltung über den Klimawandel in Hessen, welche Auswirkungen er hat und wie wir uns in Hessen am besten schützen können.
Okay. Und die Follow-up-Frage daran ist natürlich, was ist denn eigentlich deine Aufgabe als Meteorologin des Teams?
Ja, ich komme immer dann ins Spiel, wenn es wirklich darum geht, Klimadaten zu sammeln, zu sichten, zu interpretieren. Das ist eben auch ganz wichtig. Man hat irgendwie irgendwelche Messungen und dann sagt jemand, guck mal, hier war so ein starker Sturm. Ist das jetzt was Besonderes? Ist das der Klimawandel oder nicht? Solche Sachen. Und also ich bin dafür zuständig, eben die Vergangenheitsdaten zu beschaffen, zu sichten. Wir stellen die dar. Natürlich arbeite ich das nicht alleine, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Aber ich bin halt diejenige, die die Ausbildung in Meteorologie hat und dann auch dafür zuständig ist, mal zu sagen, ja, aber da gibt es noch eine Forschungsarbeit, die habe ich gelesen, also auch die Literaturrecherche und so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Das gehört auch mit zu meinen Aufgaben und eben zu gucken, was gibt es an neuer Forschung, die für uns relevant ist. Das klingt jetzt ein bisschen sehr theoretisch.
Genau.
Das ist aber nicht alles, was ich mache. Ich habe zum Beispiel unser Projekt zu Starkregen geleitet. Deswegen ist das auch so ein Thema, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, weil ich damit in den letzten Jahren unheimlich viel gemacht habe und im ganzen Land unterwegs gewesen bin und unsere Fließfahrtkarten in den Kommunen vorgestellt habe.
Ah, und wenn du schon so viel dafür durch die Gegend fährst, was sind denn dann so vielleicht ein paar Vor-Ort-Beispiele? Also ich meine, wenn du da schon in den Kommunen Dinge vorstellst, dann kriegst du ja bestimmt auch das ein oder andere aus den Kommunen mit, wie die mit dem Klimawandel umgehen.
Ja, also das ist wirklich spannend und das mag ich auch sehr daran, rumzufahren und wirklich mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ich gebe mal ein Beispiel wirklich jetzt aus dem Bereich Starkregen. Es war eine der ersten Kommunen, in die ich gefahren bin. Und die ist nun ganz da am Südzipfel von Hessen. Das ist die Kommune Oberzent. Und also ich bin da mit dieser Fließfahrtkarte hin und habe dann anhand der Karte gesagt zu dem Bürgermeister dort, also ich glaube an dieser Stelle hier, da haben Sie wahrscheinlich ein Problem, wenn hier Starkregen fällt, dann fließt das an dieser Stelle zusammen und läuft Ihnen da in den Ort rein. Ja, sagt der Bürgermeister, hatten wir. Und dann bin ich mit dem Mitarbeiter von meinem Bauamt hier hingegangen und habe gesagt, mach hier mal ein Loch, mach das mal 10 Meter lang, 4 Meter breit, 2 Meter tief und dann machst du da Grobschotter rein. Und dann kann das Wasser nämlich zwischen diese groben Steine ganz schnell reinlaufen und dann von da aus in der Grube quasi in die Seiten und nach unten versickern. Und das, was jetzt in dieser Grube drin ist, das läuft schon mal nicht mehr in den Ort rein.
Ja.
Es gibt einen Fachbegriff dafür, das heißt nämlich Rigole. Ich weiß nicht, ob der Bürgermeister das wusste, muss er ja vielleicht auch gar nicht. Hauptsache, es funktioniert.
Ja, Das ist wohl richtig.
Also das ist ein schönes Beispiel zum Thema Starkregen, aber es gibt auch ein tolles Beispiel zum Thema Hitze. Die Stadt Gießen hat einen sogenannten coolen Stadtplan herausgegeben, wo Menschen aus Gießen bei Hitze gucken können, wo sie eigentlich hingehen können, wo es öffentliche Trinkbrunnen gibt, wo es Parks gibt, aber wo es eben auch Gebäude gibt, die klimatisiert sind und die eben öffentlich sind, sodass da Leute wirklich auch reingehen können und sich da hinsetzen können, um sich mal abzukühlen.
Ja, also ich muss sagen, mir als Studentin wäre diese Karte sehr gelegen gekommen. In meiner Dachgeschosswohnung war es nämlich damals sehr, sehr warm.
Ja, wobei auch die Uni Gießen sicherlich einige klimatisierte Gebäude hat. Das heißt, für die Studentinnen und Studenten gibt es wahrscheinlich immer noch die Bibliothek.
Ja, das auf jeden Fall. Mein Problem war dann eher die Corona-Zeit.
Ja, das ist tatsächlich dann noch eine zusätzliche Herausforderung gewesen. Das stimmt.
Ja, wir haben gehört, du bist Meteorologin. Wir haben gehört, du beschäftigst dich vor allen Dingen auch mit Prognosen und Projektionen, also mit der Frage, wie wird sich das Klima verändern anhand der Maßnahmen, die wir jetzt quasi ergreifen? Wie findet man das denn eigentlich heraus?
Also, das sind Computersimulationen. Und die werden zuerst, also der erste Schritt ist aber, dass sich Ökonomen und Sozialwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen zusammentun und sich überlegen, wie könnte die Welt sich denn plausiblerweise weiterentwickeln? Also was passiert? Wie viel Energie verbrauchen wir? Wie erzeugen wir unsere Energie? Wie entwickelt sich die Landnutzung? Wie entwickeln sich Wälder? Und so weiter und so weiter. Und daraus werden dann quasi Geschichten geschrieben. Und aus diesen Geschichten bekommt die Klimaforschung dann im Endeffekt eigentlich nur die CO2-Konzentration beziehungsweise die Konzentration auch von anderen Treibhausgasen. Es gibt ja noch mehr als CO2, was klimawirksam ist. So, und das wird dann in die Klimamodelle eingefüttert und die Klimamodelle fangen mit einem vorindustriellen Zustand an. Also wir versuchen, eine Welt zu simulieren, wie sie war, bevor der Mensch angefangen hat, ganz viel Kohle und Öl zu verbrennen, und simulieren dann erstmal bis heute. Und dann wird in die Zukunft simuliert, und zwar anhand dieser verschiedenen Erzählungen. Ja, also Worst Case, wir verbrennen alles, was wir noch an Kohle auf der Welt haben und heizen das volle Pulle durch. Mhm. Und Best Case, alle Länder schließen sich zusammen und machen so tollen Klimaschutz, dass wir irgendwie zumindest versuchen, wenigstens das 2-Grad-Ziel ernsthaft noch einzuhalten. So, und dazwischen gibt es dann, also zurzeit gibt es 4 mögliche Szenarien, Worst Case, Best Case und 2 dazwischen. Und dann wird damit eben simuliert, erstmal ganz global, mit einer sehr großen Auflösung. Das sind dann oft 100 mal 100 Kilometer ein Wert. Ja? Und da kann Hessen natürlich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Deswegen wird dann im nächsten Schritt, werden höher aufgelöste Modelle quasi, es heißt rein genestet, aber das ist so, am Rand nimmt man die Informationen aus dem globalen Modell. Und in der Mitte hat man dann mit einer sehr viel höheren Auflösung, also um die 10 Kilometer, 10, 12 Kilometer, teilweise sogar noch höher, eben ein Modell, was dann den Zustand sehr viel feiner simuliert. Und damit simulieren wir dann, gesetzt den Fall, die Welt entwickelt sich so, was würde dann passieren? Wie würde dann das Klima aussehen? Oder eben gesetzt den Fall, die Welt entwickelt sich eben anders, nach einer anderen Erzählung. Was würde dann passieren und wie würde sich das Klima dann entwickeln? Mhm.
Und nur jetzt mal aus Neugier, was ist deine Einschätzung? In welche Richtung von Worst Case bis Best Case entwickeln wir uns jetzt gerade aktuell mit unserem Kurs?
Ja, aktuell gibt es da tatsächlich wissenschaftliche Diskussionen drum, ob die aktuellen Klimamodelle vielleicht sogar zu optimistisch waren. Also das Man kann dazu 2 Sachen sagen. Erstens mal, die gemessene Erwärmung, die wir sehen, liegt leider so ziemlich am Oberrand von dem, was in den Projektionen in dieser Bandbreite drin ist. Andererseits wissen wir, dass die Welt auch schon Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hat. Und wir wissen, dass das auch wirkt. Also man kann jetzt eben schon sehen, dass die Klimaprojektionen, also die Berechnungen in die Zukunft, wie es sich ändern würde, nicht mehr so katastrophal schlecht aussehen wie noch vor einigen Jahren, als eben weniger Klimaschutzmaßnahmen in der Pipeline oder in der Umsetzung waren. Und von daher kann man also zumindest einerseits sehen, ja, es passiert schon was und wir wenden tatsächlich bestimmte Folgen jetzt schon ab. Aber leider scheint das Klimasystem der Meinung zu sein, dass das noch nicht reicht und die Erwärmung ist tatsächlich im Moment wirklich besorgniserregend.
Also muss da deutlich noch was passieren in der Hinsicht. Von unserer Seite, als Menschheit.
Ja, das, da haben wir noch, ist, im Fußball würde man sagen, da ist noch Luft nach oben.
Das klingt doch, ja.
Es ist immer schön, wenn man noch Ziele hat.
Genau, ja, man kann es auch so sehen. Ja, und seit kurzer Zeit gibt es ja auch das Bundesklimaanpassungsgesetz, wo Bund, Länder und Kommunen eben dazu verpflichtet werden, Klimaanpassungspläne zu erstellen. In dem Zusammenhang stellt sich mir jetzt noch die Frage, wie sehr braucht denn die Verwaltung diese Vulnerabilitätsanalysen und Risikozonenkarten? Also du hattest ja schon erzählt, dass ihr eben so Hotspot-Karten macht oder auch Fließrichtungskarten. Was macht denn dann am Ende die Verwaltung quasi mit diesen Daten?
Ja, also wir als Land haben die Aufgabe, die Basisdaten zur Verfügung zu stellen, mit denen die Kommunen dann ihre Klimaanpassungskonzepte erstellen können, zu denen sie verpflichtet sind. Und wir haben halt eben für das ganze Land jetzt solche Vulnerabilitätsanalysen erstellt zu verschiedenen Punkten. Also das eine, ne, ich hatte es ja schon gesagt, die Hitzekarten, auch diese Fließfahrtkarten, die es halt jetzt wirklich für jede Kommune in Hessen gibt, aber eben auch die Basisdaten, also Klimadaten, ne? Klima der Vergangenheit, Klima der Zukunft und so. Und die Kommunen müssen dann aber auf Basis dieser Daten für ihr eigenes Gebiet ein Klimaanpassungskonzept erstellen, weil ja eben auch die Gefährdungslage und die Betroffenheit nicht in allen Kommunen gleich ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil das auch eine ganz schöne Arbeit ist und man muss das erstmal irgendwie wissen, was man da überhaupt machen soll und so. Deswegen wird es in den verschiedenen Bundesländern jetzt gerade diskutiert, wie man das am besten die Kommunen dabei unterstützt. Und das wird aller Voraussicht nach in den meisten Bundesländern eben darauf hinauslaufen, dass die großen Städte wirklich pro Stadt dann ein eigenes Klimaanpassungskonzept machen. Und kleinere Kommunen können sich zusammenschließen zu Verwaltungseinheiten oder das kann zum Beispiel auch Landkreise sein, damit dann eben so eine kleine Kommune nicht mit sowas völlig überfordert ist.
Was im Grunde noch fehlen würde, wäre eine Einschätzung zu Wind, denn mit dem Klimawandel erhöht sich auch die Gefahr für Schäden durch starken Wind, also einfach dadurch, dass der Wind auch stärker werden kann und wir teilweise auch heftigere Stürme auch im Sommer kriegen können. Aber das ist noch in der Mache. Ansonsten, ja, versuchen wir Kommunen eben dabei zu unterstützen, diese Pläne, die sie da erstellen müssen, eben dann auch erstellen zu lernen. Und das Ministerium fördert auch solche Maßnahmen, also Klimaanpassungsmaßnahmen, entweder Analysen oder tatsächlich auch die Umsetzung von Maßnahmen. Also da wird auch den Kommunen in Form von Geld unter die Arme gegriffen.
Ja, solche Förderprojekte, Fördermaßnahmen gibt es natürlich ganz viele. Da seid ihr jetzt aber nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner für. Habe ich gehört?
Richtig, das macht das Ministerium. Genau, das Ministerium ist dafür zuständig, wirklich diese konkreten Maßnahmen dann auch zu fördern.
Ja, das klingt ja nicht schlecht. Mit welchen Themen beschäftigt ihr euch denn aktuell hauptsächlich? Also was ist jetzt gerade so euer Steckenpferd, sage ich jetzt mal?
Also einerseits muss man sagen, Starkregen ist ein ziemlicher Dauerbrenner. Einfach immer, wenn es auftritt und es tritt immer wieder auf, und immer häufiger auf und dann schlägt das Thema auch bei uns auf. Hitze ist natürlich auch ein Thema. Menschliche Gesundheit und Hitze ist ein Thema, wobei für Gesundheit dann natürlich das Sozialministerium zuständig ist. Aber bei Klimawandel arbeiten wir halt dem Ministerium dann auch zu. Ein weiterer Punkt, der bei uns jetzt auch gerade ziemlich wichtig ist, natürlich versuchen wir die Stadtplanung, die Quartiersplanung und so weiter zu beraten, damit unsere Städte und Kommunen weiter lebenswert bleiben und nicht zu irgendwelchen ja, verdörrten und brüllend heißen Einöden werden. Mhm. Aber was da auch noch ganz wichtig ist, sind Gewerbegebiete. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in ganz vielen Kommunen gerade die Gewerbegebiete viel Versiegelung haben, wenig Grün haben, oft sehr, sehr heiß werden. Da sind große Parkplätze, riesige Hallen. Die sind oftmals schlecht isoliert. Menschen, die da arbeiten, arbeiten teilweise bei brütender Hitze.
Oh je.
Und also das ist wirklich ein Punkt, wo wir noch ran müssen, wo wir aber im Moment auch dran sind, auch gerade ein Projekt haben und da eben versuchen mit den Kommunen, die ja meistens die Betreiber der Gewerbegebiete sind und den Firmen, die auf den Gewerbegebieten sind, wirklich konstruktive Lösungen zu finden, wie die Aufenthaltsqualität dort verbessert werden kann und damit verbessert sich natürlich auch die gesamte klimatische Situation in der Kommune, wenn nämlich aus dem einen Hitzehotspot vielleicht plötzlich irgendwie doch wieder eine etwas grünere Fläche wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch was anderes, was wir im Moment machen und was ja gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit auffällt. Wir machen nämlich mit Landkreisen und den Regierungspräsidien. Also es gibt drei Regierungspräsidien in Hessen. Einmal Kassel, Gießen und Darmstadt. Da wird Hessen quasi dreigeteilt. Und dann hat man so eine Verwaltungsebene unterhalb des Landes Hessen. Und bei Katastrophensituationen müssen Verwaltungen bestimmte Entscheidungen treffen. Das fängt jetzt erstmal in der Kommune an. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Hochwasser ist, fängt in der Kommune an. Wenn es aber so groß ist, dass es mehrere Kommunen betrifft, dann muss der Landkreis eingeschaltet werden. Und wenn auch das größer ist oder ein Landkreis überfordert, dann wird auch das Regierungspräsidium eingeschaltet. Und da ist es eben wichtig, dass auch die Verwaltungen das üben, was eigentlich in so einer Extremwettersituation passieren kann. So eine Notfallübung, ne? Also Polizei, Feuerwehr, THW und so, die machen das standardmäßig. Aber bei Verwaltungen, also mir war das vorher tatsächlich auch noch nicht so klar, wie wichtig das ist, dass die Verwaltungen sowas eben auch üben und dann wissen, wen muss ich jetzt als erstes anrufen, wer ist für was zuständig, wo kann ich bestimmte Maßnahmen machen, was darf ich überhaupt, was darf ich vielleicht auch nicht, wofür ist jemand anders zuständig, solche Sachen, dass man das einfach weiß, bevor die Katastrophe da ist, weil dann ist es zu spät, es noch nachzulesen.
Das ist vollkommen richtig. Man muss ja wissen, wo man überall Bescheid sagen muss zum Beispiel.
Ja, genau. Und auch an alles denken. Also ich habe ein Beispiel, da hat eine Kommune, das war Schlangenbad im Taunus, bei denen ist tatsächlich ein Tornado vorbeigekommen. Der ist glücklicherweise nicht durchs Dorf gezogen, sondern dran vorbei. Und dann hat der Bürgermeister auf einer Veranstaltung davon erzählt und er sagte, was sie überhaupt nicht auf dem Schirm hatten am Anfang, war diese unglaublichen Mengen von Sperrmüll, die man nachher abtransportieren muss.
Mhm.
Ja, auch bei Starkregenereignissen und Hochwasser, da kommen ja Mengen zusammen. Da ist ja so eine kleine Entsorgung im Ort völlig mit überfordert. Ja, also an so Sachen denkt man vielleicht erstmal gar nicht. Die werden aber dann irgendwann auch wichtig.
Das ist vollkommen richtig. Da habe ich auch schon selber mit Erfahrung machen müssen, leider.
Oh ja.
Also uns ist auch mal der Keller vollgelaufen und danach hatten wir auch ein bisschen was an Sperrmüll, leider.
Oh, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht irgendwelche Sachen in den Keller tut, die unwiederbringlich sind. Bitte keine wichtigen Dokumente, Personalausweise oder so Scherze im Keller lagern.
Mhm.
Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn der Starkregen kommt, bitte nicht mehr in den Keller gehen. Das ist einfach zu gefährlich. Und die Feuerwehr ist auch, wenn sie euch dabei hilft, den Keller auszupumpen, wirklich dankbar, wenn nicht 1000 einzelne Wäscheklammern da drin sind, denn die geraten in die Pumpen und machen die Pumpen kaputt. Also auch da, wenn der Bedarf besteht, dass es jemand mit einer Pumpe abpumpt, dann sind die Pumpen dafür dankbar, wenn da kein Kleinkram rumfliegt.
Also am besten alles gut verstaut irgendwo drinnen aufbewahren und nicht in offenen Körben rumstehen haben im Keller.
Genau, und vielleicht auch wirklich ein Regal in den Keller stellen, ein Kellerregal aus Metall, wo man die Sachen auf die Böden stellen kann, sodass die ersten 20 Zentimeter vielleicht noch gar nicht mal das Problem sind. Da kann man nämlich eventuell auch noch Sachen mit retten.
Das war dann auch unser Learning aus der Geschichte.
Ja.
Ja, du hast jetzt schon erzählt, dass du auch selbst rausfährst und eure Erkenntnisse zum Teil auch an die Kommunen direkt quasi persönlich vorbeibringst. Habt ihr da noch andere Möglichkeiten, den Kommunen Informationen und eure Erkenntnisse weiterzugeben?
Ja, wir machen das nicht nur mit dem Pferdewagen. Also wir sind schon immerhin so weit, dass wir auch Online-Formate nutzen. Wir haben also eine Reihe von Online-Seminaren, wo zu bestimmten Themen immer so eine zweistündige Veranstaltung ist. Die Kommunen werden da jedes Mal angeschrieben und können dann eben Leute online an diesen Seminaren teilnehmen lassen. Und das ist natürlich ein Weg. Wir haben unsere Webseiten, wo man sich selber informieren kann und gucken kann, was wir da drauf haben. Wir haben auch gedruckte Broschüren für verschiedene Zielgruppen, entweder wirklich für Fachleute, also Planer in den Kommunen zum Beispiel, oder eben auch, wir haben eine Reihe von Publikationen für die allgemeine Öffentlichkeit, die wir zum Beispiel dann auch auf dem Hessentag dabei haben. Und wir sind tatsächlich auch inzwischen ganz neu auf Instagram und auch auf LinkedIn und informieren da so wirklich über tagesaktuelle Sachen, was jetzt gerade wer macht. Das macht das ganze Amt, also das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Da kann man mal gucken, was wir so in allen Bereichen machen, von Naturschutz, Geologie, Wasser bis eben hin zu Luftqualität und Klimawandel.
Ja, gerade für unsere Zuhörerschaft aus Hessen vielleicht interessant.
Hoffe ich doch.
Gerne mal nachschauen. Wir haben jetzt schon gehört, dass ihr auch plant, Stürme näher mit einzubeziehen. Welche Projekte, also gibt es da irgendwie was, was ihr für die Zukunft jetzt schon fest vorhabt?
Ja, da müssen wir mal gucken, irgendwie, was da geht. Also das eine, was im Moment auf der Platte ist, ist eben zu versuchen, ja, eine vernünftige Methode rauszufinden, wie wir Schadpotenziale von Stürmen mit zunehmendem Klimawandel abschätzen können. Ansonsten versuchen wir jetzt gerade eben auch die Datenbereitstellung für die Kommunen, für diese Erstellung von den Anpassungsplänen, Anpassungsmaßnahmen ein bisschen ja zu verbessern und auch komfortabler zu machen, damit die sich nicht bei uns überall die Daten zusammensuchen müssen, sondern was müssen wir eigentlich machen, um die Kommunen da besser zu unterstützen. Das läuft auch in Kooperation mit den Kommunen. Das heißt, wir haben bestimmte Kommunen dazu eingeladen, direkt auch im Projekt mitzuarbeiten, damit wir nicht irgendwas erstellen, wo die Kommunen nachher sagen, hübsche Idee, aber nützt uns leider nichts, weil es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll und wir versuchen das auch in allen unseren Projekten umzusetzen, dass wir von vornherein diejenigen, die nachher die Ergebnisse nutzen sollen, mit ins Projekt reinnehmen, damit die mitsteuern können, was geforscht wird und wie die Ergebnisse bereitgestellt werden, sodass sie auch bestmöglich nutzbar sind.
Boah, das klingt nach einem sinnvollen Vorgehen.
Wir geben uns Mühe.
Ja, mehr kann man nicht verlangen, glaube ich. Du hast jetzt schon einiges über dein Arbeitsfeld erzählt. Was hat dich denn dabei so wirklich überrascht oder womit hättest du denn so gar nicht gerechnet?
Es gab tatsächlich in diesem Starkregenprojekt ziemlich am Anfang für mich als Meteorologin eine ziemliche Überraschung. Und zwar hat auch der Deutsche Wetterdienst, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, wir haben alle erwartet, dass bei Starkregen sich die gleiche oder eine ähnliche räumliche Verteilung darstellt wie bei Dauerregen. Also das heißt, an den Bergen ein bisschen mehr als in den Tälern und so, an der Westseite von den Bergen mehr als an der Ostseite und so, ne, wie wir das beim mittleren Niederschlag haben. Das ist aber gar nicht so. Wir haben nämlich dann festgestellt, als wir Radardaten ausgewertet haben, und die gibt es erst seit dem Jahr 2000, 2001 ist so flächendeckend Radar für Deutschland verfügbar, Radardaten, Wetterdaten. Und das waren wirklich bahnbrechende Erkenntnisse eigentlich, dass wir gar nicht sagen können, dass es irgendwo eine Entwarnung gibt. Wir hatten ursprünglich gedacht, wir machen eine Karte von Hessen, wo wir dann irgendwie einzeichnen, welche Gebiete besonders gefährdet sind und welche weniger gefährdet sind. Und wir haben dann festgestellt, also zumindest was den Starkregen selber betrifft, können wir das gar nicht sagen, sondern Starkregen kann tatsächlich überall auftreten. Und das war für mich echt eine Riesenüberraschung. Das heißt, die Frage nach Schäden durch Starkregen, die entscheidet sich gar nicht so sehr daran, dass irgendwo mehr oder weniger Starkregen fällt, ne, sondern der kann einfach überall fallen. Sondern dann kommt es darauf an, wie ist die Landschaft? Habe ich diese steilen Täler, wie eben in Trendelburg-Gottsbüren? Ja, das ist ganz charakteristisch. Das haben wir auch noch an einigen anderen Stellen, die Nieste in Nordhessen zum Beispiel auch. Oder habe ich ein sehr flaches Gelände, wo das Wasser sich besser verlaufen kann? Und die nächste Frage ist dann, wie stark ist das Gelände versiegelt? Kann das Wasser überhaupt versickern? Oder bleibt es oberirdisch stehen? In Frankfurt läuft es dann teilweise in die U-Bahn-Schächte, in Offenbach auch. Auch das führt zu Gefahren, aber zu ganz anderen Gefahren.
Oh. Kann man sich also gar nicht so richtig drauf vorbereiten?
Man kann sich, naja, also wenn es angekündigt wird, ist es ein bisschen spät, um sich vorzubereiten. Wenn der Starkregen fällt, heißt es nur noch alle Mann in die Wanden, also nach oben.
ja.
Aber man kann und man muss sich vorbereiten. Das sind aber Vorbereitungen, also im Unterschied zu einem Hochwasser, wenn ich am Rhein oder am Main Hochwasser habe, dann weiß ich das 3 Tage vorher. Und dann kann die Feuerwehr dort mobile Spundwände aufbauen und so weiter. Ne, man kann gegebenenfalls sogar irgendwie, wenn man einen Entlastungspolder hat, den Polder fluten irgendwie und so. Wenn der Starkregen kommt, dann hast du 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, um in Deckung zu gehen. Und da macht keiner mehr Sandsäcke voll. Also das heißt, Schutz von Kellerfenstern, von Einfahrten zu Tiefgaragen und so weiter und so weiter. Das sind Sachen, die müssen ein für alle Mal gemacht werden, damit sie dann schon da sind, wenn der Starkregen kommt. Weil wenn der Starkregen kommt, ist es zu spät.
Da muss man sich jetzt quasi auf den Hosenboden setzen und am besten alles mal prüfen.
Ja, sich die Karten angucken. Ganz ehrlich, in vielen Kommunen gibt es schon bittere Erfahrungen, wo das Wasser langläuft. Also entweder da wirklich mal Leute fragen, die da schon länger wohnen, oder eben tatsächlich auch auf unsere Karten gucken und sich auf sowas vorbereiten.
Hm. Gut, dann vielleicht als vorletzte Frage, so ein bisschen schon Richtung Abschluss gehend. Wenn du heute eine Maßnahme jetzt sofort umsetzen dürftest, was wäre dein Nummer-1-Projekt für Hessen?
Mein Nummer-1-Projekt für Hessen wäre eine Förderung, aber eben auch wirklich eine Kooperation mit Landwirten quer durchs ganze Land, damit wir in der Fläche möglichst viele kleine Mulden wieder haben, wo Wasser reinlaufen kann, damit das Wasser gar nicht erst in die Ortschaften reinläuft und zu Schäden führt, sondern möglichst in der Fläche bleibt. Wir haben ja auch in den letzten Jahren, haben wir ja zum Teil auch Dürrejahre gehabt. Da fehlt das Wasser im Boden dann. Und deswegen ist die Versickerung wirklich flächig, gar nicht mit irgendwie großartig überall jetzt Schwimmbad große Regenrückhaltebecken zu bauen, sondern wirklich auf Äckern und Feldern und Wiesen und Weiden wieder solche kleinen Dellen, Matschlöcher zuzulassen, wo Wasser einfach nach dem Regen eine Weile stehen und versickern kann, damit es im Boden bleibt und dann verfügbar ist über den Sommer und nicht in die Kommune läuft und irgendwelche Schäden anrichtet. Das müsste halt eben vor allen Dingen in Kooperation mit den Landwirten passieren, denn die haben ja natürlich ein Interesse daran, dass sie ihre Flächen auch mit den Maschinen befahren können und so weiter. Das heißt, da muss man gut überlegen, wie sowas geht und die Flächen trotzdem weiter gut bewirtschaftet werden können.
Also praktisch sogar eine Lösung für zwei Probleme oder ein Ansatz.
Im Idealfall, ja. Ja, genau.
Wunderbar. In unserer nächsten Ausgabe wird es um das Thema Bürger im Mittelpunkt gehen, also sprich mobile Rathäuser, mobile Impfangebote, alles, was sich so darum dreht, dass der Bürger mehr eingebunden wird in der Kommune, in der Politik und allgemein auch Bürgerfreundlichkeit, auch was Bürokratie angeht. Und ja, jetzt bist du in der schönen Position, für unseren nächsten Gast schon mal eine Frage zu diesem Thema dazulassen. Was möchtest du also jemanden aus diesem Bereich gerne fragen?
Ich würde gerne fragen, was die Person von Bürgerräten hält. Ich kenne es aus dem Klimabereich, dass es tatsächlich so zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zusammengeladen werden und dann tatsächlich sich Gedanken machen sollen über ein ganz bestimmtes Problem und damit eigentlich sogar die Bundesregierung dann beraten sollen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept, weil es weggeht von Parteien und Verwaltungen und Firmen und so weiter, sondern einfach wirklich Bürger befragt. Was denkt ihr, wäre gut? Mhm. Da gibt es schon spannende Experimente und das würde mich interessieren, was die nächste Interviewperson, die ihr habt, zu diesem Thema denkt und ob sie das schon kennt und ja, ob sie das vielleicht sogar schon mal Erfahrungen mitgemacht hat.
Mhm. Ja, sehr gerne, das gebe ich weiter. Heike, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich fand, das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Da war jetzt auch vieles dabei, was ich selber noch gar nicht wusste. Und ja, vielen Dank, dass du bei uns mitgemacht hast.
Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. War auch für mich eine schöne Gelegenheit. Tschüss.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr über kommunale Maßnahmen wie Klimalotsen, bürgerfinanzierte Solarprojekte oder auch Bach-Renaturierungen wissen wollt, dann klickt euch doch gerne einmal durch unsere aktuelle Ausgabe auf fvp.online. Wenn ihr keine Ausgabe mehr verpassen wollt, abonniert doch auch gerne unseren Newsletter und folgt uns auf Twitter, Insta oder LinkedIn über unseren Tag Future for Public. Ich freue mich, euch demnächst wieder begrüßen zu dürfen und sage bis dahin.